so voll zu sehen. Das ist ganz besonders toll. Ich darf heute die letzte Predigt unserer Predigtreihe über Daniel halten. Unsere Predigtreihe heißt, ich rufe es nochmal in Erinnerung, Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung. Und das ist genau auch die Dreiteilung, die sich heute wunderbar für meine Predigt ergibt, nämlich wir werden über Engel was hören, wir werden was über Löwen hören und wir werden über das Lied der Hoffnung was hören. Und der Untertitel ist, wenn Klugheit gefragt ist, und ihr könnt ja mal dann selber beobachten, wo Klugheit eventuell gefragt ist. Ich bete kurz zum Anfang. Lieber Herr Jesus Christus, segne den Mund, der redet, und öffne die Ohren, die hören. Amen. Wir fangen mit einem klitzekleinen Prolog an. Dieses Bild habt ihr eventuell schon mal gesehen jetzt im Laufe der Predigt. Das ist diese Darstellung, wie jetzt das Buch Daniel aufgebaut ist, in der die Sprachen außen herum sind eben Hebräisch und der mittlere Teil ist Aramäisch. Der ist dann sehr konzentrisch aufgebaut mit diesen spiegelnden Elementen. Läuft alles auf das Kernkapitel heraus, was da noch uns in Erinnerung hängt, die Schrift an der Wand. Und wir sind jetzt aber aus diesem konzentrischen Predigtteil raus und wir beschäftigen uns mit dem letzten Kapitel, der da rot eingekringelt ist, die Kapitel 10 bis 12. Das ist eine große Dialog zwischen einem Engel und Daniel. Und das spielt zur Zeit des Kyros. Ganz wichtig ist, sich dabei zu merken, und ich hoffe, das ist euch aufgefallen, dass Daniel eigentlich kein Prophetenbuch ist. Es ist kein typisches Prophetenbuch, sondern es ist eigentlich ein Weisheitsbuch. Also es ist anzugucken wie Hiob oder Prediger, etwas, wo wir daraus lernen sollen. Es ist auch kein wirkliches Geschichtsbuch, ja, deswegen diese Ringe. Und ich hoffe, das nehmt ihr mit, wenn ihr nochmal Daniel lest. Daniel war nämlich eigentlich ein ganz regulärer Staatsmann. Der hatte gar nicht die Aufgabe, ein Prophet zu sein, der war Politiker, der aber die Gabe der Prophetie hatte und die immer wieder eingesetzt hat in seinem Dienst. Und erst durch die Offenbarung, die wir haben, weil wir die Offenbarung des Johannes kennen und das Neue Testament, erst dadurch will Daniel eigentlich zu uns mit diesem Licht, durch die Deutung auf Christus, also durch die Christusbrille, erst dadurch wird Daniel eigentlich zu uns, für uns zu einem großen Propheten. Und deswegen bitte ich Sie, dass ihr die jetzt aufzieht. Ja? In eurem Geist zieht die Christusbrille auf, wenn wir jetzt da rausgehen. Ich ziehe meine wieder ab, weil die Dioptrien nicht mehr stimmen. Okay, wir sind zur Zeit des Kyros. Nochmal ganz kurz, das ist Kyros der Große. Kyros war also jetzt ein Perserkönig, der eben Babylon auch erobert hat. Und in seinem ersten Jahr, als er Babylon erobert hat, macht er Folgendes. Er entlässt ein Dekret, war ein sehr moderner König, der an Religionsfreiheit geglaubt hat. Und er erlaubt allen Juden, nach Hause zu gehen. Aus dieser Gefangenschaft nach Hause zu gehen. Super. Das heißt, diese Exilzeit für die Juden ist offiziell vorbei. Im ersten Jahr war das. Und wo finden wir Daniel? Daniel sitzt immer noch am Fluss Tigris. Der ist immer noch da, was heute der heutige Irak ist. Das ist so ein Foto von so einer Flussbiegung des Tigris heute. Stell mir vor, dass Daniel da vielleicht auch gesessen hat. Der ist nicht nach Hause gegangen. Warum? Der ist immer noch da geblieben. Und wir steigen ein in Daniel Kapitel 10, die Verse 1 bis 4. Im dritten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros erhielt Daniel, der auch Belshazzar hieß, eine Botschaft von Gott. Was ihm darin offenbart wurde, ist wahr und betrifft eine Zeit großer Not. Daniel suchte den Sinn der Botschaft zu verstehen und in einer Vision wurde ihm das verständlich eröffnet. Er berichtet. Damals trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang über das Schicksal meines Volkes. Ich aß die ganze Zeit über kein Fleisch und keine wohlschmeckende Speise, trank kein Wein und pflegte mein Gesicht und mein Haar nicht mit Öl. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris. Daniel ist traurig. Daniel bleibt in Gefangenschaft, er geht nicht mit nach Haus, warum wird nicht genau erklärt, aber er trauert um das Schicksal seines Volkes. Warum? Das ist doch jetzt eigentlich frei, jetzt ist doch eigentlich die Exilzeit vorbei, warum trauert er so? Er trauert so sehr, dass er fastet, Dass er fastet, ist uns nicht neu, das hatten wir schon mal. Damals war es aber eigentlich, um Gott treu zu bleiben. Und hier macht er es aus Trauer, dass er sich alles wegnimmt. Ja, Essen ist nur noch am Leben bleiben, Essen ist kein Genuss mehr, keine Gemeinschaft, sondern ganz aufs Gebet konzentriert. Um das zu verstehen, blätter ich einmal in das Kapitel Esra. Esra beschreibt von den Leuten, die zurückgekommen sind aus dem Exil. Und das ist jetzt nicht ganz zeitgleich, sondern es geht jetzt darum, als der neue Tempel eingeweiht werden soll. Und da steht in Esra Kapitel 3, Vers 12, viele von den Alten, Priester, Leviten und Oberhäuptern, hatten den ersten Tempel noch gekannt. Als sie nun sahen, dass das Fundament des neuen Tempels gelegt war, weinten sie laut. Andere aber schrien und jubelten vor Freude und ihr Jubelschrei übertönte das Weinen. Das Volk machte einen solchen Lärm, dass es weithin zu hören war. Die Jungen, die zurückkommen, die sind voller Hoffnungsdrang. Ja, der neue Tempel wird gebaut und sie jubeln. Und die Alten, als die sehen, dass da was gebaut werden soll, die weinen. Die erinnern sich daran, was die Pracht und der Weg war, den Gott eigentlich mit dem Volk hatte. Und sie können sich nicht darüber freuen. Sie sind erinnert an die alte Herrlichkeit und sie weinen nur. Ja, das ist auch manchmal die Last des Alters, dass man das immer noch vor Augen hat. Und Daniel ist alt. Der war jetzt 65 Jahre in Gefangenschaft. Und er steht da am Tigris und er weint über das Schicksal seines Volkes, über das, was verloren gegangen ist und auch nicht mehr zurückkommen wird. Unsere Predigtreihe hatte ja das Thema nochmal mit Krisen. Wie geht man eigentlich mit Krisen um? Und Daniel ist jetzt nicht in einer externen Krise, wo ihn irgendwelche Leute umbringen wollen oder ihm böse sein wollen. Er ist in einer ganz tiefen inneren Krise. Am Ende seines Lebens. Und jetzt passiert Folgendes. Er fastet also 3 Wochen, ist schon 3 Wochen da im Gebet und es steht. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gerne erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in später Zeit mit deinem Volk weitergeht. Wenn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Daniel fällt erstmal um und ist wie tot und muss erstmal wieder aufgebaut werden zum Engel. Und ein bisschen später redet der Engel weiter und sagt, er entgegnete, weißt du überhaupt, warum ich zu dir gekommen bin? Ich will dir die Botschaft anvertrauen, die im Buch der Wahrheit aufgeschrieben ist. Doch bald muss ich wieder umkehren, um den Kampf mit dem Engelfürsten der Perser zu Ende zu führen. Wenn ich ihn besiegt habe, wird der Engelfürst von Griechenland mich angreifen. Gegen diese beiden steht mir allein Michael bei, der Engelfürst eures Volkes. Denn im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius habe ich ihm Hilfe und Schutz gegeben. Das war jetzt erstmal ein sehr langer Text, den packen wir jetzt mal zusammen. Also, Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung. Engel. Daniel hat regelmäßig mit Engeln zu tun gehabt, hat man das Gefühl. Wir haben ein Kapitel übersprungen, Kapitel 8, da trifft er sogar Gabriel. Gabriel, das ist der Engel, der im Neuen Testament die Ankunft von Jesus verkündigt. Das ist der Engel, der bei Zacharias im Tempel steht und der redet schon mit Daniel. Und dadurch, dass die Inhalte von dem, was Gabriel zu Daniel sagt und in dem Kapitel ähnlich sind, vermutet man, dass dieser Engel eventuell auch Gabriel ist. Aber das ist eine Vermutung. Der wird nicht namentlich genannt. Eventuell ist er es, aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Erscheinung. Jetzt habe ich versehentlich geklickt. So. Sie steht da. Sie hat keine Flügel, aber man findet so selten Engel ohne Flügel leider. Und selber zeichnen wollte ich nicht. Sie hat ein Leinengewand ein und ein Gürtel aus reinem Gold. Sie hat ein Leib wie ein Edelstein. So glitzernd, keine Ahnung, so durchsichtig, ich weiß es nicht. Sie hat ein Gesicht wie ein Blitz. Und dazu noch Augen wie brennende Fackeln. Arme und Beine wie polierte Bronzen. Und wenn dieses Wesen spricht, dann ist es so, als würde ein ganzes Fußballstadion sprechen. Boah. Wunderschön, herrlich und angsteinflößend zugleich. Engel sind Boten Gottes, die mit der Autorität unseres Herrn auftreten. Und wenn man dem gegenübersteht, wie geht es einem da wohl? Daniel ist erstmal wie ins Koma gefallen. Und was wird diese Person sagen? Was wird dieses Wesen mir sagen? Was ist denn jetzt die Botschaft, die Gott mir sagen wird, wenn sie mir so gegenübersteht? Und sie sagt, Gott liebt dich, Daniel. Das ist das allererste, was sie sagt. Behaltet eure Christusbrille auf, denn auch wir begegnen unserem lebendigen Herrn. Und das ist das Erste, was er uns immer sagt. Das ist das, worauf alles hinausläuft. Gott liebt dich. Und wenn du etwas anderes hörst, dann ist es vielleicht nicht Gott, der dir das gerade sagen will. Gott liebt dich, Daniel. Und sie sagt auch, schon an dem Tag, als du anfängst zu beten, hat er dich erhört. Daniel ist da gerade in einer Zeit, wo er 3 Wochen lang gefastet hat. Für ihn war das lang, 3 Wochen so zu fasten. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand probiert hat. Das ist echt anstrengend. Und der Engel erklärt ihm, nein, schon von Anfang an, als du angefangen hast, hat er dich erhört. Und das ist doch das, was uns Jesus auch immer sagt. Als die Jünger sich um Gebet bemühen und fragen, wie geht das denn? Da gibt ihnen Jesus das Vaterunser und erklärt ihnen später noch, wie denn Gebet funktioniert. Und er schreibt in Matthäus 7, Vers 7, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Mit der Selbstverständlichkeit hat Jesus gebetet. Und das ist das, was der Engel hier auch versucht, Daniel klarzumachen. Es mag für dich eine Zeit lang dauern, aber Gott ist sofort unterwegs, sobald du anfängst zu beten. Bitte und es wird dir gegeben. Das ist eine Wahnsinnszusage. Er sagt aber, dass es da etwas gab, was gedauert hat. Er erzählt, es gibt hier etwas, was mich aufgehalten hat. Ich war unterwegs, aber 21 Tage lang stand mir eben dieser Engelfürst des Perserreichs entgegen. 21 Tage sind 3 Wochen. Da bringt man also was zusammen. Du hast gebetet und hast gelitten, aber ich war schon unterwegs. Es hat nur eine Zeit gedauert, bis ich da war. Und das Letzte, aber ich bin gekommen. Ich bin aber gekommen, darum bin ich jetzt zu dir gekommen. Die ganze Aufmerksamkeit gehört jetzt dir. Wir beide reden jetzt miteinander. Gott liebt dich, Daniel. Schon an den Tag, als du anfingst zu beten, habe ich mich aufgemacht und jetzt bin ich ganz da. Mit der Selbstverständlichkeit dürfen wir immer unserem Gott begegnen. Als Zweites möchte ich mich mit den Löwen beschäftigen, weil es klang gerade schon etwas an. Es gibt da etwas, das vielleicht aufhält. Es gibt etwas, warum es Zeit dauert und nicht sofort, warum dieser Automatismus, Gebet rein, Antwort raus, manchmal vielleicht nicht so funktioniert in unserem Leben. Und ich habe es Löwen genannt, weil im ganzen Buch Daniel Löwen eigentlich für das Böse stehen. Wenn wir das eingeben, dann denken wir vielleicht eher an den Löwen von Juda und wir verbinden das mit einem ganz christlichen, positiven Bild. Aber so ist es im Buch Daniel nicht gemeint. Löwen sind die, die hindurchgehen. Auch das Symbolbild übrigens vom Babylon, deswegen hier das Bild vom Pergamonmuseum, das Babylonische Tor, ist etwas, das zerreißt und zerstört. Und was der Engel macht, ich lese nochmal jetzt hier vor aus einem Vers 20. Er erklärt Daniel, dass er A, aufgehalten wurde und dass er B, dass er bald wieder umkehren muss, um den Kampf mit dem Engelfürsten der Perser zu Ende zu führen. Er geht davon aus, dass er siegen wird. Wenn ich ihn besiegt habe, das ist also schon mal gewiss, das ist gut, wird der Engelfürst von Griechenland mich angreifen. Der Engel, der hier mit Daniel redet, der schiebt hier so einen Vorhang zur Seite. Das passiert ganz selten in der Bibel, dass dieser Vorhang zur Seite geschoben wird. Und zwar verknüpft er die Realität von Daniel, was Daniel tatsächlich erlebt, mit der Realität der Engel, der Realität Gottes. Und sagt er, auf beiden Seiten findet etwas statt. Und das, was du wahrnimmst in deiner Realität, das sind die Engelfürsten von Königreichen. Es gibt also Königreiche auf unserer Erde und es gibt dazu Fürsten in dieser anderen Realität. Das hat etwas miteinander zu tun. Das ist verknüpft. Und er sagt nicht nur das, sondern er sagt sogar, das Volk Gottes, die Israeliten, die haben auch ihren eigenen Engelfürsten. Die haben nämlich den Engelfürsten Michael. Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Das steht wie so eine rhetorische Frage im Raum. Und er sagt, und Michael ist die ganze Zeit beschäftigt. Ich konnte jetzt nur mit dir reden, weil Michael mich jetzt gerade im Kampf mit diesem Perserfürsten vertritt. Und jetzt zieht er eine Verknüpfung zu Daniels persönlichen Erfahrungen. Und zwar sagt er, im ersten Regierungsjahr, warum das Michael jetzt gemacht hat, ne, diesen Swap im Kampf, war, weil im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius, der Engel, der jetzt mit Daniel redet, hat er ihm Schutz und Hilfe gegeben. Moment mal, was war denn in dieser Zeit, als Darius König war? Das war die Löwengrube. Das war die Zeit der Löwengrube. Wir wissen also, dass mindestens Michael und dieser Engel, der mit Daniel redet, da waren und irgendwie mit Darius beigestanden haben, dem Volk beigestanden haben. Und was ist das Ergebnis? Was lernen wir aus dem Buch Daniel? Was ist passiert? A, Darius, das ist der, der hier oben in diese Löwengrube runterguckt, war Daniel und dem Volk total wohlgesonnen in dieser Exilzeit. Und B, diese ganzen bösen Ränke von diesen Leuten, die Daniel loswerden wollten, hatte anscheinend auch eine geistliche Komponente, die dann in der Löwengrube ihren Gipfel fand. Und es war ein geistlicher Kampf. Und was ist passiert? Daniel hat ja in der Löwengrube einen Engel gesehen, der den Löwen den Rachen zuhält. Das heißt, durch diesen Satz macht also der Engel, der jetzt sich mit Daniel unterhält, eine Verknüpfung und sagt, es gibt Kämpfe, du hast quasi Anfechtung erlebt in deinem politischen Amt, aber die haben was mit diesen großen Kämpfen zu tun. Und ich und der Michael, wir waren da und wir haben dir dabei gestanden, das weißt du auch. Ob es jetzt einer von denen war, den er da gesehen hat in der Löwengrube, weiß ich nicht, aber er hat ja einen gesehen. Und das bringt mich zu der Frage, ich bin kein Fan davon, überall Dämonen und Engel zu sehen. Das möchte ich auch gar nicht, dass wir das anfangen. Aber ich glaube eher, dass wir hier als Gemeinde eher auf der Seite runterfallen, dass wir das überhaupt nicht sehen oder überhaupt nicht wahrnehmen. Ich glaube, wir sind nicht in der Gefahr, es überall zu viel zu sehen. Und ich habe mich diese Woche mit einem guten Freund unterhalten, der für den in letzter Zeit dieser Vorhang ganz persönlich nochmal weggehoben wurde. Und der gelernt hat, zu sagen, es gibt da doch eine zweite Ebene, für die wir auch beten sollen. Und er hat mir erzählt, dass er gesagt hat, es war für mich so eine Erfahrung, als mir klar war, ich kann zum Beispiel Corona auch beim Namen nennen und kann es auch geistlich bebeten. Nicht nur, dass alle Leute heil bleiben und für die Ärzte und so, das ist auch alles gut, sondern sich bewusst in diese geistliche Ebene stellen und sagen, das hat einen Namen, da gehe ich rein. Ist für uns ungewohnt, das weiß ich. Aber ich denke, dass Daniel da ein gutes Buch ist, um dran zu lernen. Für mich persönlich habe ich gedacht, meine Güte, wenn man so in seiner Löwengrube ist oder sich so von Löwen umringt fühlt, ausgeliefert fühlt, das Gefühl hat, jetzt wird es ganz dunkel, jetzt geht gar nichts mehr. Auch wahrzunehmen, das ist ein geistlicher Kampf. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin nicht ausgeliefert. Das hat auch eine geistliche Komponente und der kann ich immer begegnen. Und der letzte Punkt und das Lied der Hoffnung, das da durchschwingt. Der Engel sagt Daniel, ich bin jetzt hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn das, was du von mir erfährst, wir sind ja immer noch eigentlich im Prolog, das ist immer erst noch die Einleitung zu dem, was kommt, liegt doch in ferner Zukunft. Und das, was jetzt der Engel erzählt, in Kapitel 11 und Kapitel 12, das sind, hat zwei Zukunftsebenen. Das eine ist Daniels Zukunft, was aber für uns schon Vergangenheit ist. Und das andere ist die Menschheitszukunft. Und das, was der Engel ihm sagt, ist nicht schön. Der Engel hat keine guten Nachrichten. Die Leute dürften zwar jetzt aus dem Exil nach Hause kommen, aber eigentlich, es wird immer noch schlimmer. Die Leute werden gegen euch aufstehen. Ja, sogar den Tempel, den ihr jetzt wieder aufbaut, der wird entweiht werden, der wird einer anderen Gottheit gewidmet werden und dort wird ihr geopfert werden. Und das ist tatsächlich auch so passiert. Klammer auf, Klammer zu, Makkabäeraufstand, Geschichtsstunde, sehr spannend, könnt ihr mal nachlesen, lasse ich jetzt weg. Das ist tatsächlich alles so passiert. Und dann schwenkt er aber um und sagt, es gibt aber noch etwas, was die ganze Menschheit angeht. Und das ist für uns jetzt auch immer noch Zukunft. Aber auch da sind die Nachrichten nicht gut, die der Engel hat. Er sagt, es werden Königreiche aufstehen und fallen, aber irgendwann kommt ein König und der wird alle anderen Königreiche erstmal einnehmen und der wird tun und lassen, was er will. Der hat vor nichts mehr Respekt, vor seinen eigenen Frauen nicht, vor den anderen Königen nicht und auch vor keinem Gott. Da wird angenommen, dass es viele Götter gibt anscheinend. Also er sagt, vor keinem Gott wird dieser König überhaupt noch Respekt haben und die Zeichen, die er tun wird, werden ihm sogar Recht geben. Er sagt, es wird eine Zeit großer Not sein, keine guten Neuigkeiten. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, lasst uns jetzt die Tagesnachrichten danach messen, aber muss man jetzt erstmal so stehen lassen, was der Engel sagt. Aber diese Zeit wird ein Ende haben und in Kapitel 12 berichtet er, in jener Zeit tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan hat. Gott lässt sein Volk nicht im Stich, Gott lässt die Leute, die ihm folgen, nicht im Stich. Es wird eine so große Not herrschen, wie noch nie seit Menschengedenken, aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Namen in Gottes Buch aufgeschrieben ist. Ist das eine Rettung, in Gottes Buch aufgeschrieben zu sein? Daniel weint doch um etwas ganz anderes. Aufgeschrieben sein in Gottes Buch bedeutet in der Ewigkeit Bestand haben. Ein ganz neuer Gedanke für Daniel. Rettung hat nichts mit dem jetzigen Leben zu tun, sondern Rettung hat etwas mit der Ewigkeit zu tun. Und wenn dein Name da reingeschrieben ist und Gott den liest, dann bist du gerettet in Ewigkeit. Und weiter geht's. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die viele Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Es gibt eine Erweckung. Für uns ist das, hören wir häufiger, für Daniel sind das ganz neue Informationen. Es wird da etwas geben und die, die weise und verständig sind, die so sind wie Daniel. Daniel war ein Weiser und ein Verständiger. die werden für immer leuchten und für die, wie die Sterne. Das ist eigentlich ein Ewigkeitsverständnis aus dem Perserreich und aus dem Babylonischen Reich, wo man dachte, die Leute, die Sterne, die werden wie Sterne. Und er benutzt das, um zu sagen, wenn ihr sterbt, ihr werdet da wohin gehen, wo das Himmlische ist, da wo die Engel herkommen. Ihr werdet in den Himmel gehen. Du aber, Daniel, bewahre diese Botschaft sorgfältig auf. Schreibe all diese Worte in ein Buch und versiegle es. Wir haben es heute geöffnet. Bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Ihr Lieben, dieses Eingehen wie die Sterne, das ist tatsächlich auch die einzige Hoffnung, die wir haben in unserem Leben. Wir können um vieles bitten, aber wir wissen manchmal nicht, wie es aussieht. Daniel musste 3 Wochen fasten und beten. Vielleicht ist es bei uns, dass es bei uns eine ganze Lebzeit ist. Wir wissen es nicht. Aber das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist das tatsächliche Lied der Hoffnung. Dass es nicht zu Ende ist. Das ist die Geschichte, die die Bibel erzählt. Das ist das, was 100% bleibt. Das Lied der Hoffnung ist für uns die Botschaft, wenn Jesus mit dir redet, wenn Gott zu dir redet, redet er so zu dir, wie es der Engel mit Daniel getan hat. Ich liebe dich, ich erhöre dich und ich komme zu dir, immer und immer wieder. Deine Löwengrube ist auch immer ein geistlicher Kampf. Und auch wenn es ganz böse und dunkel wird, ja, wenn du vielleicht sogar in deiner Löwengrube sterben solltest, Gott siegt, Jesus siegt, Jesus hat gesiegt und du wirst bei ihm sein. Amen.